Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Das ist der Moment, den ich traditionell mit einem Hallo beginne. Also, hallo.
Moin.
Moin. Darf ich deinen Namen erfahren oder deinen Vornamen zumindest? Oder verrät er irgendwas über dich oder wer oder was du sein könntest?
Eigentlich sehr doll, ja.
Eigentlich sehr doll. Dann sparen wir uns das doch. Hallo, Fremde. Ich versuche jetzt dahinter zu kommen, warum wir miteinander sprechen. Dazu gibt es so drei kleine Hinweistöne aus der Redaktion, die mich vielleicht in deine Richtung stoßen werden. Wir werden sehen. Und wir hören mal in den ersten rein.
Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß. Du willst den Beweis? Hier ist mein Ausweis. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. Ich bin kein Ausländer, aussiedler Tourist, Immigrant, sondern deutscher Staatsbürger und komme zufällig aus diesem Land.
Okay, drei Möglichkeiten drängen sich mir da auf. Möglichkeit 1, du hast irgendwas mit Hip-Hop oder Rap zu tun. Möglichkeit 2, du beschäftigst dich mit Menschen, die einen Migrationshintergrund haben oder eine Migrationsbiografie. Oder du bist jemand, der eine solche Migrationsbiografie hat. Fangen wir doch der Reihe nach mal an. Machst du Hip-Hop?
Nein.
Gut. Beschäftigst du dich mit Menschen, die eine Migrationsbiografie haben?
Ja, das tue ich.
Bist du jemand, der eine Migrationsbiografie hat?
Auch das.
Auch das, okay. Tust du das beruflich oder tust du das, weil du nun mal jemand bist und immer mal wieder konfrontiert wirst mit diesen Dingen, die wir da gerade auch in diesem Schnipsel gehört haben, so von wegen, ey, wo kommst denn du her?
Eine Mischung aus beidem.
Eine Mischung aus beidem, okay.
Liebe Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, eine kleine Vorschau auf das, was in Ihrem Landtag in dieser Woche anliegt. Es werden insgesamt 5 Ausschüsse tagen.
Ach du Heiliger, du bist Politikerin.
So sieht das aus.
Okay, das heißt, du beschäftigst dich politisch oder in deiner politischen Arbeit unter anderem mit Menschen mit Migrationsbiografien oder ist das nur eins von vielen Themen?
Eins von vielen Themen.
Okay, dritter Ton.
Also schwarze Menschen, POC oder People of Color machen jeden Tag Rassismuserfahrungen in diesem Land, dieser Welt. Ich fände es wichtig oder finde es wichtig, dass wir eine Kultur entwickeln, wo wir diese Gespräche führen können, die nicht einfach sind, aber die einfach so wichtig sind, damit wir das angucken können, das Biest Rassismus.
Okay, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen dahinter kommen, in welcher Funktion du politisch tätig bist. Das wird wahrscheinlich dann irgendein Amt sein, das du bekleidest, nehme ich jetzt einfach mal an.
Das kann gut sein. ich gebe schon mal einen anderen Hinweis.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das darf, aber ich mache es einfach.
Ja, bitte.
Die Person, die gerade gesprochen hat, ist Tupuka Ogette gewesen und das ist eine gute Freundin von mir.
Aha. Okay, mit der habe ich sogar schon mal gesprochen. Dann lass mal überlegen, in welche Richtung es weitergehen könnte. Darf ich trotzdem kurz an dieser politischen Nummer dranbleiben, auch wenn ich immer dankbar bin für Hinweise. Lass mich ganz kurz klären. Bist du in irgendeiner politischen Funktion unterwegs? Hast du gerade eben schon so halb Jahr drauf geantwortet? Ja. Das heißt, du bist Abgeordnete irgendwo.
Auch das.
Auch das. Ich versuche jetzt zumindest mal die Berufsbezeichnung, weil es das erste ist, was dann irgendwie auf der Hand liegt. Du bist Migrationsbeauftragter eines Parlaments eines deutschen Bundeslandes und du erzählst mir gleich, welches.
Es gab sogar noch einen Hinweis darauf, aus welchem Bundesland ich komme. Das ist ganz am Anfang zur Begrüßung hätte man das vielleicht merken können, dass es ein Nordbundesland ist. Und jetzt sind wir wirklich, mehr Hinweise kann ich quasi nicht mehr geben.
Ja, das Moin, das habe ich schon wahrgenommen. Ja. Also das, ja. Dann können wir jetzt hier die üblichen Verdächtigen durchgehen. Schleswig-Holstein.
Yep,
das war doch einfach. Hallo, das ist ja schön. was war denn das mit der Migrationsbeauftragten? Passt das irgendwie?
Migrationspolitische Sprecherin unter anderem, aber auch antirassismuspolitische Sprecherin.
Okay, dann erzähl mir doch mal gerade, wer du bist. Und ich gebe mir so einen, halben Punkt, du hast mir ganz schön geholfen.
Aminata Touré und ich bin Vizepräsidentin im Schleswig-Holsteinischen Landtag und auch Sprecherin für Migration und Flucht und Antirassismus, Frauengleichstellung, Queer- und Kinder- und Jugendpolitik.
Wow, das ist ein Titel, Halleluja. Musst du den immer sagen, wenn du ans Telefon gehst?
Nein, das zum Glück nicht.
Ich freue mich, mit dir zu sprechen und ich freue mich, dich kennenzulernen. Darf ich fragen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist? Bist du immer schon ein politischer Mensch gewesen? Ist das so passiert oder hast du irgendwann mal geplant, ich will eine politische Karriere machen?
Das habe ich nicht immer geplant, definitiv nicht. Ich habe aber immer ein Interesse gehabt an politischer Arbeit und auch an Politik insgesamt. Und deshalb ist das auch eine Situation gewesen, die begründet auch durch meine eigene Biografie, meine Eltern, die nach Deutschland geflohen sind. Wir selbst sind in einer Flüchtlingsunterkunft gewesen, die ersten 5 Jahre meines Lebens. Und deswegen war das etwas, was mich immer beschäftigt hat, diese Thematik und auch die Zustände in unserer Gesellschaft, die mich beschäftigt haben, die sich verschlechtert haben in der Frage von Rassismus, Rechtsradikalismus und genau, deswegen habe ich mich damit politisch auseinandergesetzt und habe mich dann irgendwann im Laufe meines Studiums dafür entschieden, einer Partei beizutreten. Das waren dann die Grünen.
Mhm. Ich muss die Frage jetzt mal ganz doof stellen, weil ich tatsächlich, also Schleswig-Holstein ist jetzt so ein Bundesland, was zumindest in meinem Fokus nicht so sehr ganz weit oben steht. Was meine Kenntnisse angeht. Also man hört nicht so viel von euch da oben. Wie steht es denn um das Thema Rassismus? Ist das eins in Schleswig-Holstein?
Naja, also gesellschaftliche Phänomene machen ja keinen Halt vor Bundeslandgrenzen.
Klar, aber ich glaube, es gibt so Bundesländer, die sind so ein bisschen typischer und so ein bisschen weniger typisch oder es ist ausgeprägt oder weniger ausgeprägt, Fremdenhass und solche Geschichten, oder?
Mhm. Ja, also das, was man mitbekommt in einer gesellschaftlichen Debatte, ist, dass man das oft im Kontext von bestimmten Bundesländern hört, gerade auch den Ostbundesländern. Aber ich glaube, es ist halt eine Farce oder ein Trugschluss zu glauben, dass es Bundesländer gibt, in denen Rassismus oder Rechtsextremismus keine Rolle spielt. Mhm. Und deswegen haben wir uns in Schleswig-Holstein schon 2017 dazu entschieden. Das war einer der Punkte, die ich mit in den Koalitionsvertrag reinverhandelt habe. Wir haben hier eine Jamaika-Koalition zusammen mit CDU, FDP und Grünen, dass wir einen Aktionsplan gegen Rassismus auf den Weg bringen werden. Und das Ergebnis dessen wird jetzt im ersten Quartal 2021 präsentiert.
Dann lass uns doch, wenn wir gerade schon da sind, da mal ganz kurz reinschauen. Das sind immer so schöne Begriffe, ne? Aktionsplan für irgendwas. Was verbirgt sich da hinter? Also was habt ihr da so reingeschrieben?
Das ist genau das Entscheidende an der Stelle. Wir haben reingeschrieben in den Koalitionsvertrag, dass alle gesellschaftlichen, politischen Bereiche benannt werden müssen. Das heißt, jedes Ministerium hatte jetzt in den letzten Monaten, letzten Jahren die Möglichkeiten, Maßnahmen vorzuschlagen, wie man Rassismus in der Struktur bekämpfen kann. Das heißt, das Innenministerium in der Verantwortung für die Polizei hat ganz explizite Vorschläge eingebracht, zum Beispiel in der Ausbildung von Polizeischülerinnen und Schülern, habe mich heute zufällig mit welchen getroffen, muss dieses Thema mehr stattfinden. In der Fortbildung von Polizisten und Polizistinnen, die schon seit 30 Jahren im Dienst sind, müssen mit dieser Frage immer wieder regelmäßig konfrontiert werden, weil man in der Ausbildung zwar viel sich damit auseinandersetzt, aber dann, nachdem man lange im Dienst ist, beispielsweise nicht. Und so gehen wir das bei jedem Ministerium durch. Wir sind jetzt gerade in der Koalition an dem Punkt, dass alle Ministerien die Möglichkeit hatten, ihre Vorschläge einzubringen. Ein Zwischenbericht liegt sozusagen vor, aber der finale Plan wird im ersten Quartal des nächsten Jahres vorgelegt und wir als Parlamentarierin, als Fraktion, haben dann die Möglichkeit, auch noch unsere eigenen Vorschläge und ich habe da eine Menge Vorschläge da noch mit einzubringen. Genau.
Du klingst auf jeden Fall wie eine Vollblutpolitikerin. Das können wir schon mal festhalten, aber es klingt auch spannend, was ihr da so macht, weil das fordert ja ganz schön viel Eigeninitiative dann auch von den ganzen genannten Stellen, die du gerade auch benannt hast. Haben die da alle sofort mitgemacht und gesagt, so ja klar, wir kümmern uns auch drum und wir machen unsere eigenen Vorschläge?
Das ist genau der entscheidende Punkt. Also gerade bei dem Thema Rassismus oder bei dem Thema Antirassismus und wenn man über Rechtsradikalismus und so weiter spricht, dann ist es ganz oft so, dass man sich in Deutschland meiner Meinung nach in den letzten Jahren, Jahrzehnten damit auseinandergesetzt hat oder zufrieden gegeben hat zu sagen, wir sind halt dagegen, Punkt. So, und das ist etwas, was man in seinem Herzen bewegen muss. Dass Rassismus ein Thema ist, das man tatsächlich auch begegnen kann mit konkreten politischen Maßnahmen, das ist, glaube ich, in der gesellschaftlichen Debatte in Deutschland erst wirklich richtig Phase geworden nach Situationen wie Halle, Hanau und jetzt aber auch die Black Lives Matter Demonstration, dass zum ersten Mal ein Kabinett auf Bundesebene entsteht, da wo man konkrete Maßnahmen benennt. Es gibt ein Bundeskabinett, da wo Angela Merkel mit anderen Ministern und Ministerinnen zusammensitzt und Menschen aus der Zivilgesellschaft und Wissenschaft, die über das Thema Rechtsextremismus und Rassismus sprechen. So, und in Deutschland hätte es das schon viel früher geben müssen, aber es ist gut, dass wir jetzt einen solchen Weg einschlagen und da wo man jetzt merkt, okay, wir müssen da was tun. So, das heißt, es gab auch Ereignisse, die das schon auch vorangetrieben haben, dass man sich da ernsthaft mit auseinandersetzt.
Hm. Wenn du gerade gesagt hast, dass du gerade heute noch Polizeischülerinnen und Schüler getroffen hast, hast du mit denen dann auch darüber gesprochen, was gerade so in der Polizei passiert? Also ne, man soll es jetzt auch nicht verallgemeinern, aber es sind ja doch jetzt mittlerweile spätestens jetzt bedenklich viele Fälle, die jetzt ans Licht gekommen sind. So, ne?
Ja, genau, darüber haben wir auch gesprochen. Also in Schleswig-Holstein bin ich zusammen mit unserem Ministerpräsidenten Daniel Günther, bin ich Patin für die Polizeischule in Eutin. Und die haben sich dazu bereit erklärt, an dem Projekt mitzumachen, Schule und Rassismus, Schule mit Courage. Und diese Polizeischule ist die erste in Deutschland, die das auch gemacht hat. Und ich habe mich im Zuge dessen mit den Auszubildenden viel darüber unterhalten. So meinte halt so, okay, ich mache das gerne für euch, die Patenschaft übernehmen, aber nicht, wenn es nur so eine Feigenblattnummer ist. So, und dann meinten die auch, ja, die haben auch ein Interesse daran, sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen und auch Lösungsvorschläge anzubieten, das zu diskutieren. Und das haben wir dann halt auch gemacht, weil es halt eine Sache ist, wenn irgendein Bäcker mal rassistisch ist, ist scheiße, ja. Sage ich ganz offen ehrlich, ne? Und wenn ich da reingehe und der verhält sich daneben. Aber es ist was anderes, wenn wir ein Problem mit so einer Sache wie Rassismus oder Rechtsextremismus in unseren Sicherheitsorganen haben, weil da geht es einfach um die Grundfesten unserer Demokratie. Und damit das gesichert ist, habe ich halt, wie gesagt, schon vor 3 Jahren gesagt, wir müssen uns das angucken, und zwar anlasslos. Weil wenn man solche Dinge immer nur anspricht, weil etwas passiert ist, dann ist es immer ganz aufgeregt. So. Und deswegen ist es gut, dass wir es schon lange vorher vorbereitet haben.
Es ist ja dann am Ende auch so ein Imageproblem, ne? Also die Polizei ein Freund und Helfer, das alte Bild, total. Das bröckelt natürlich mit solchen Vorfällen, wie wir sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben und wahrscheinlich auch so ein Stück weit durch die Black Lives Matters Bewegung, weil da ja die Polizei und das Verhalten der Polizei in den USA eine große Rolle spielt. Hast du das Gefühl, da gibt es einen großen Imageverlust?
Fast in jedem Bundesland gibt es Vorfälle, die stattgefunden haben von rassistischer, rechtsextremer Natur. So, natürlich ist das problematisch für die Institution Polizei selbst aus ihrer Perspektive. So. Und das wollen die selber halt natürlich dann auch nicht, diejenigen, die zumindest keine Rechtsextremen sind und keine Rassisten da. So, und deswegen haben die da auch ein großes Interesse dran. So. Und ich habe mit den Polizeischülern und Schülerinnen auch darüber gesprochen, es geht halt auch um die Frage ganz elementar, dass Menschen, die zum Beispiel eine Migrationsgeschichte haben oder Person of Color sind, schwarz sind, indigen sind und so weiter, dass das nicht normal ist, wenn man ein Angstgefühl hat, wenn man die Polizei sieht oder schlechte Erfahrungen gemacht hat mit der Polizei. So, weil das da die Grundfesten unserer Demokratie rüttet, wenn wir Menschen haben in unserer Gesellschaft, die negative Erfahrungen machen. Deswegen müssen wir alle ein Interesse daran haben, dass dieses Misstrauen in eine Struktur, nicht überall, aber an vielen Orten durch bestimmte Praktiken wie Racial Profiling, sprich die anlasslose Kontrolle von Menschen nur aufgrund von der Hautfarbe oder sonst was, beendet wird.
Wie gut bist du auf unseren Bundesinnenminister zu sprechen, Horst Seehofer, und seine Haltung zu dem Thema Rassismusstudie in Deutschland? Und ja, na gut, du kennst das Thema.
Ja. Ich finde das sehr problematisch, wie der Bundesinnenminister sich da positioniert hat. Und ich bin auch sehr entsetzt eigentlich am Ende des Tages, dass jemand, der für die innere Sicherheit unserer Bundesrepublik zuständig ist, argumentiert ohne Argumente, warum er dagegen ist. So, und das gibt mir wirklich zu denken, weil ich finde, wenn man so eine Position innehat, ein Bundesinnenminister zu sein, Politiker, Politikerin grundsätzlich zu sein, dann trägt man eine krasse Verantwortung. Man trägt wirklich eine krasse Verantwortung für die Menschen in unserer Gesellschaft. Und wenn man sich dieser Verantwortung nicht bewusst ist, indem man sagt, ich möchte dieses Problem gar nicht erst adressieren oder darüber sprechen oder sonst was, obwohl viele Menschen in diesem Land sagen, wir haben ein offensichtliches Problem, dann ist das ein Bärendienst an auch die Polizei beispielsweise, die sich da an Stellen viel offener zeigt als unsere Politik. Ich habe zum Beispiel immer wieder diese Diskussion mit Politikern und Politikerinnen, in der Regel konservativ und liberal, die sofort eine Abwehrtaktik fahren. So. Immer sofort denken, da gibt es kein Problem, wollen wir nicht drüber reden und so weiter. Durch das Ansprechen des Problems wird es erst zum Problem. Und wenn ich aber Gespräche mit der Polizei selbst führe, sei es mit der Führungsebene, sei es mit den Auszubildenden und so weiter, kann ich viel offener mit denen sprechen. Das heißt, wir haben auch ein kulturelles Problem in der Politik, darüber zu sprechen, wie wir Polizei auch verbessern können. So, sondern es ist immer so die schützende Hand davor, völlig unkritisch und unreflektiert sich damit auseinandersetzen. Ich will mal neben Bundesinnenminister Seehofer, weil es ist nicht nur er, so, auch mal den Innenminister Reul ansprechen an der Stelle, der vor Monaten noch in der Black Lives Matter-Debatte gesagt hat, ja, das findet er alles irgendwie überhaupt nicht wahr und es gibt kein strukturelles Problem und so weiter. Und jetzt auf einmal sich wiederfindet in seinem eigenen Bundesland mit mehreren rechtsextremen Netzwerken und jetzt total überrascht ist. Und viele Leute, die sich damit auseinandersetzen, wissenschaftlich wie persönlich, wie politisch, wie auch immer, sagen, uns wundert es jetzt nicht so unbedingt, dass es solche Fälle gibt, because we told you a lot of times. So. Und das ist halt genau das Problem, wenn wir in Situationen sind, wo politische Verantwortungsträger die Augen davor verschließen und das Problem schlimmer machen.
Noch kurz die Klammer, Innenminister Reul ist in NRW, ne? Und die Geschichte.
Innenminister, genau.
Genau, ist Innenminister in NRW und nur damit es einsortiert ist. Ich werde dich jetzt nicht fragen, wo kommst denn du her, aber magst du was erzählen über deine Migrationsbiografie?
Meine Eltern sind aus Mali geflohen und sind dann in Deutschland gewesen. Ich bin hier in Deutschland geboren, in einer Flüchtlingsunterkunft und genau, hat natürlich dann auch die ersten Jahre meines Lebens dann geprägt.
Hm. Inwiefern spielt das für deine politische Karriere, für deine politische Position eine Rolle?
Wir haben halt in Deutschland, ein Viertel der Menschen hat einen Migrationshintergrund. Mhm. Und wenn man sich aber die Entscheidungsebenen in Deutschland anguckt, sei es in Politik, Wirtschaft und so weiter, dann findet man das nicht wieder. Mhm. So, und es geht auch nicht immer darum, dass es jetzt 1:1 die Abbildung dessen ist, aber zumindest ein Näherungswert, über den man spricht. Und ich bin der Meinung, dass Repräsentationsdefizite, das heißt, wenn wir in solche Strukturen reingucken wie Parlament, Politik und so weiter, und dort immer nur der gleiche Typ Mensch drin sitzt, dann hat das auch was damit zu tun, dass wir ein Problem haben, wie wir politische Entscheidungen in dieser Gesellschaft treffen und dass Menschen sich nicht mitgenommen fühlen und auch nicht mitgenommen werden. Und deswegen ist das für mich auch ein Punkt gewesen zu sagen, ich möchte rein in diese Räume.
Wie wirst du dann wahrgenommen in diesen politischen Kreisen als ich sag mal, was Besonderes oder als eine Chance, auch mal eine andere Stimme zu hören? Oder hast du da auch mit Vorurteilen zu kämpfen? Oder ist es in Schleswig-Holstein mittlerweile ja, normal halt?
Also ich bin die erste schwarze Abgeordnete in Schleswig-Holstein gewesen und wir sind im Jahr 2020. Bin auch die erste schwarze und afrodeutsche Vizepräsidentin, die ein deutsches Parlament je gesehen hat. Mhm. Das heißt, wir sind am Anfang einer Entwicklung, die da ist. Es gibt viele andere tolle Menschen, die bestimmte Wege schon vorgegangen sind und was gut und wichtig ist, wir haben viele Menschen wie Cem Özdemir oder Phyllis Polat im Deutschen Bundestag, Karamba Diaby und so weiter und so fort, die politische Arbeit machen und leisten, aber es ist halt noch lange nicht so, dass es jetzt eine Normalität in der deutschen Politik ist, dass Menschen in diesen Räumen sind und mit Entscheidungen treffen. So. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, wie andere Menschen auf mich blicken. Ich lese natürlich, was Leute über mich sagen oder denken oder schreiben und so weiter, aber ich setze mich mehr damit auseinander, was ich selber glaube, bewegen oder verändern zu können, als mir so viele Gedanken über die Menschen zu machen, was die wofür mir denken. So. Das ist so,
ja, ist auch anstrengend.
Geschenkt. Ja.
Was würdest du jetzt sagen, aufgrund deiner Erfahrung, auch weil du dich ja intensiv mit diesem Thema, wie ich da schon raushöre, auseinandergesetzt hast, wie groß ist denn das Problem am Ende wirklich? Also ich lese heraus, wir tun zu wenig und wir haben zu wenig getan, aber wie viel müssen wir denn tun? Also mit was haben wir es denn hier zu tun?
Also das kann man einfach beispielsweise an unterschiedlichen Studien ja auch festmachen. Mhm. Also wenn wir uns zum Beispiel, es gibt die Mitte-Leipzig-Studie, die sich mit der Frage auseinandersetzt, was für Einstellungen haben eigentlich hat eigentlich die sogenannte Mitte der Gesellschaft, whatever that means, mit bestimmten Einstellungen wie Antisemitismus, Rassismus und so weiter. Und da haben wir dann halt schon auch eine Grundlage, bei der wir merken, wir haben schon ein gesteigerteres Problem mit dieser Frage. Wir haben in Deutschland Parteien, die offen rassistisch, antisemitisch ihre Position vertreten und Menschen, die die supporten. Mhm. So, wir haben in Deutschland die Situation, dass wir unterschiedliche rassistische Vorfälle gehabt haben, die bis in die, was weiß ich wohin, zurückreicht. Ja, also schon eigentlich immer und auch Teil der deutschen Geschichte immer waren. So, sei es jetzt Dinge wie auch Verstrickungen mit Sicherheitsbehörden wie dem NSU oder die Fälle, die wir jetzt in den letzten Wochen mitbekommen haben. Wir haben Fälle gehabt, da wo Asylbewerberheime in Deutschland gebrannt haben in den 90er Jahren. Pogromartige Situationen in Hoyerswerda, Mölln, Lichtenhagen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland gerne das so diskutieren, als würde das alles immer nur in der Vergangenheit gelegen haben, obwohl wir allein schon im letzten Jahr so heftige Situationen hatten wie Halle oder Hanau. Wir haben Situationen, dass Menschen immer wieder davon berichten, dass sie rassistische Erfahrungen, offen rassistische Erfahrungen machen in alltäglichen Situationen, bestimmte Jobs nicht bekommen, bestimmte Wohnungen nicht bekommen. Ich würde mehr darüber sprechen wollen eigentlich, und das ist das, was ich immer wieder versuche zu adressieren, was wir eigentlich konkret dagegen tun können. Weil wenn wir immer diese Frage diskutieren, ob es Rassismus in Deutschland gibt und wie er aussieht, dann kommen wir halt nicht voran. Und ich glaube aber, dass wir in den letzten Wochen und Monaten, gerade auch durch Bewegungen von vielen jungen Menschen in Deutschland, Black Lives Matter, tatsächlich auch nochmal so einen Millischritt nach vorne gegangen sind, was die Debatten darum angeht.
Ich frage auch deswegen ein Stück weit, weil wir uns ja auch alle gerne mal in Blasen aufhalten oder auch unseren eigenen Rassismus, den wir, oder unsere eigenen Vorurteile, die wir mit uns rumschleppen, uns denen gar nicht bewusst sind. Ja? Und deswegen frage ich auch immer so ein Stück weit, um aus dieser Blase mal rauszukommen und so da rein zu pieksen, weißt du? Und,
voll.
Natürlich, du hast völlig recht. Black Lives Matter hat mich tatsächlich auch, ehrlich gesagt, ein Stück weit überrascht, weil es ja eine Bewegung ist, die aus den USA rübergekommen ist, nach Deutschland und ein Problem betrifft konkret, also natürlich ein Problemfeld, das hast du gerade klar gemacht, dass es in Deutschland auch geht, aber ein Problem konkret, das ja sehr weit von uns entfernt ist. Warst du da selber überrascht, dass das mit so einer Intensität dann auch hier wahrgenommen wurde?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt nicht, weil ich bin in unterschiedlichen Netzwerken auch unterwegs. Einerseits in parlamentarischen Kontexten und mit Aktivistinnen und politischen Entscheidungsträgerinnen auf europäischer Ebene, schwarze Mandatsträgerinnen und aber auch in den USA beispielsweise. Also ich bin viel und weit vernetzt und das ist die schwarze Diaspora sowieso. Also wir sind ja an vielen Orten in dieser Welt ja unterwegs und politisch halt aber auch vernetzt und haben innerhalb von wenigen Tagen über die Situation, über WhatsApp-Kanäle und was weiß ich was, darüber gesprochen, wie ist die Situation bei euch eigentlich vor Ort. Und man hat halt einfach gemerkt, dass etwas implodiert ist. Dass viele schwarze Menschen weltweit einfach diesen Punkt hatten, es reicht einfach. Enough is enough. So, ne? Und das war halt einfach, das hätte auch eine andere Situation sein können, aber ich glaube, es waren halt einfach ein Moment da, wo alle gedacht haben, mein Gott, wir müssen es endlich mal noch lauter ansprechen als sowieso schon vorher. Diese Arbeit findet ja schon statt, bevor es diese Debatten in Deutschland, Black Lives Matter, hier gab. So. Und um nochmal den Blick auf Deutschland zu fokussieren, ja, der Europarat hat die Bundesrepublik dafür gerügt, wie sie mit schwarzen Menschen in Deutschland umgeht. Dass wir hier ein Problem mit explizit antischwarzem Rassismus in Deutschland haben und dass Deutschland da besser werden muss. Deswegen gewundert hat mich da rein gar nichts, so, dass wir diese Debatte auch in Deutschland führen. Und was aber ganz oft typisch ist, ist, dass man nicht so gerne bei sich selbst guckt, wo das Problem ist, sondern gerne mit dem Finger woanders hin zeigt. So.
Ist ja auch einfacher.
Und diese ist viel einfacher. Also Selbstkritik tut halt immer weh. So. Und deswegen sagt man ja immer gerne auch, was der Nachbar falsch macht, aber nicht, was man selber falsch macht. Und in Großbritannien war das genauso, dass man da auch eine riesen Debatte hatte und da auch die gleichen Argumente angeführt worden sind. Ja, aber in den USA ist viel schlimmer. Da habe ich gedacht, krass, dass man selbst in Großbritannien diese Debatte so führt als Ex-Kolonialmacht und mit vielen Rassismen, die dort sehr vorherrschen. Und ich war zum Beispiel, genau als diese Thüringen-Wahl war mit Kemmerich, da war ich gerade in London und wurde dort von der Universität eingeladen, dass ich zum German Symposium dort sprechen soll. Und da habe ich mich mit einer der krassesten Bürgerrechtler auch in Großbritannien getroffen und habe mit ihm darüber diskutiert, was machen wir eigentlich in einer solchen Situation? So, wie können wir uns über die Grenzen hinweg solidarisieren, unterstützen und supporten? So, und ich saß da zusammen mit unterschiedlichen Leuten dann auch und wir haben Monate später dann gemerkt, wir brauchen diese Energie tatsächlich auch dann, um in solchen Momenten auch klare politische Forderungen nennen zu können.
Aber trotzdem, also ich will dir gerne folgen und sagen, hey, lass uns darüber sprechen, wie wir das ändern können, aber nur damit wir es auch irgendwie ein Stück weit gerade ziehen. Ich denke dann auch immer auch über solche Dinge wie die AfD natürlich nach oder dass so Leute wie Kemmerich sich durch die AfD wählen lassen, dass die AfD jetzt in vielen Landtagen sitzt, auch in Schleswig-Holstein eigentlich?
Ja, die Fraktion hat sich aufgelöst, aber ja.
Ah, okay. Ne? Und dann denke ich immer sowas wie, ist es wirklich das, dass solche rechten Stimmen wieder gehört werden? Ist das ein Problem oder ist es doch eher der Alltagsrassismus, der uns vielleicht ein Stück weit alle betrifft und der ein größeres Umdenken vielleicht noch fordert?
Es geht nicht, das losgelöst voneinander zu denken. Das ist, glaube ich, schon das erste Problem quasi. Also die Frage von, wie schlimm ist es, eine Partei zu haben, die ständig das Dasein von Menschen mit Migrationsgeschichte zu verhandeln, die Dinge sagen wie, es ist okay, auf uns zu schießen und so weiter. Das, finde ich, ist schon eine Frage, die wir intensiv in unserer Gesellschaft diskutieren müssen. So, wie es dazu kommen kann, dass man einen Nährboden hat dafür, dass eine solche Partei so viele Wähler und Wählerinnen bekommt. Und dann kommen viele immer mit dem Punkt, ja, aber vielleicht sind das auch unzufriedene Menschen und so weiter und so fort.
Aber wahrscheinlich nicht mehr mittlerweile. Also mittlerweile müsste eigentlich jeder gemerkt haben, was für eine Intention da ist. Also es ist keine Protestpartei mehr.
Genau, so. Und auch selbst in dem Zustand, als sie noch eine Protestpartei vermeintlich waren oder man Protest gewählt hat, hat es immer eine Duldung und Tolerierung des Rassismus und des Antisemitismus in dieser Partei gegeben. Und das ist genau das Kernproblem, über das wir sprechen. Wenn wir über Strukturen in unserer Gesellschaft sprechen, wenn wir über Rassismus in unserer Gesellschaft sprechen, dann geht es viel darum, dass es viele Menschen leider in unserer Gesellschaft gibt, die das tolerieren, die das nicht für so schlimm finden. Aber wenn man auf der anderen Seite steht, sage ich mal, und davon betroffen ist, dann findet man das nicht so egal, weil man natürlich als Person, die betroffen ist von Rassismus, den Anstieg merkt. Ich versuche immer wieder deutlich zu machen, der Umgang mit Minderheiten in einer Gesellschaft, ja, daran misst sich eine Demokratie. Das heißt, wenn Minderheiten schon das Signal senden, wir verspüren hier einen Anstieg von Antisemitismus, allein schon, wenn ich die Straße lang gehe oder als schwarze Person oder als Person of Color in general. Also, wenn man das merkt, ja, und man das problematisiert, aber es auch von der Mehrheit nicht als Problem wahrgenommen wird, dann haben wir schon eine Diskrepanz in der Wahrnehmung, wie wir eigentlich als Gesellschaft zusammenleben.
Dann lass uns zu dem Punkt kommen, wo du eben schon hin wolltest und ja, erstmal anpacken. Was können wir dagegen tun? Du hast jetzt eben schon gesagt, was du politisch da vorhast und was ihr auch in den Koalitionsvertrag mit reingeschrieben habt. Aber mal so ganz, ganz generell, wie geht man denn so ein Problem, was so tief offensichtlich und auch so lang schon, was wir schon so lang mit uns rumschleppen, wie geht man das an?
Ja, also ich glaube, und das ist eine spannende Entwicklung, die wir in Deutschland hatten, gerade jetzt in den letzten Monaten durch Black Lives Matter, dass viele Menschen sich zu Recht die Frage stellen, was kann ich jetzt eigentlich als einzelne Person tun? Und diese Frage ganz oft gerichtet an schwarze Menschen, an Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, die Rassismus erfahren. Und das ist eine gute Entwicklung, dass wir auf einmal auch Menschen zuhören, die Rassismuserfahrung machen, weil das war lange Zeit halt auch so, dass ausschließlich weiße Menschen über dieses Thema diskutiert haben, ganz so, als würden wir hier nicht existieren. Und dann schwierige Debatten geführt haben darum, sag ich mal. So, und das ist total wichtig zuzuhören und zu glauben, welche Erfahrungen wir hier machen. Und auf der anderen Seite aber auch es nicht nur als Problem zu verstehen, dass uns etwas angeht als Minderheiten in dieser Gesellschaft. Es gibt so viele Menschen, mich eingeschlossen, ja, die irgendwie im öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, in der U-Bahn da saßen, rassistische Erfahrungen gemacht haben und die gesamte U-Bahn hat nichts gesagt dazu. So, was löst das aus in mir als Teil der Minderheit? So, das löst in mir aus, hier erlebe ich erstens eine rassistische Erfahrung und zweitens erlebe ich das Dulden des Rests. Niemand sagt was. Also es ist kein Problem scheinbar für alle hier in diesem Raum. Und es ist aber ein Problem, wenn wir erleben, dass Menschen degradierende, entmenschliche Erfahrungen machen, so weil es uns als Demokratie auseinanderdriften lässt. Und wenn es um ganz praktische Hinweise weiterhin geht, abgesehen von dem Einschreiten und nicht zu schweigen vor allem, ist sich selber ein Stück weit auch vorzubilden. Und in der Frage zum Beispiel, wir haben alle unsere blinden Flecke, so in unterschiedlichsten Themenbereichen. So. Und wir haben ja das Glück, dass wir googeln können. Und das mag so banal klingen, ja. Aber wirklich, es gibt kein Problem, dass wir nicht googeln, ja. Also ich sitze irgendwie in meiner Wohnung, weiß nicht, wie ich den Tisch zusammenschrauben muss, ich google es. Ja. So, aber bei der Frage von, was soll ich eigentlich tun bei Rassismus, es gibt so viele Menschen, die Wissen produziert haben dazu, die auf unterschiedlichen Ebenen sich damit auseinandersetzen. Vorhin in diesem Snippet haben wir ja Tupuka Ogette gehört. Die hat ein Buch geschrieben, Exit Racism, bei dem geht es genau um diese Frage von, wie gehe ich eigentlich in einer aktuellen alltagsrassistischen Situationen mit Situationen um. Wie kann ich mich selber reflektieren? Was kann ich tun? So, das macht sie. Man kann dieser Frau folgen auf Instagram. So, es gibt unterschiedliche Politiker und Politikerinnen, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt Menschen wie Alice Hasters, ja, die das Buch geschrieben hat, was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen wollen, aber hören sollten. So, da, wo man sich auch mit auseinandersetzen kann. Es gibt Menschen wie Natasha Kelly, die wissenschaftliche Werke dazu verfasst haben. Wir haben Menschen, die Musik dazu machen, ja, also die über das Thema Rassismus Musik machen, so in Deutschland und sagen, das ist das, was wir erleben, das ist das, was wir nicht wollen. So, es gibt Menschen, die haben Gedichte dazu geschrieben, Maya Yim, ja, sie beschreibt diesen Zwiespalt von Afro und Deutschsein in ihren Werken, ja, unverschämt und grenzenlos, so. Ein Gedicht, das ich mal in einer Rede im Parlament zum Schluss zitiert habe, weil es mir so aus der Seele gesprochen hat. Es gibt Menschen, die tanzen dazu, ja? Also es gibt so viele Ausdrucksformen, will ich damit sagen. Und ich glaube, wenn man den Schritt wirklich gehen möchte und sagt irgendwie, ich bin Mensch, der sich mehr mit Dingen auseinandersetzen kann, über Musik, über Bücher, über, ich weiß nicht, Podcasts, über Radiosendungen, über whatever, ja, da gibt es 700 Millionen Möglichkeiten, um sich dem Thema anzunähern. Und ich habe den Eindruck gemacht, dass bei vielen Menschen, die diesen Schritt dann auch gegangen sind, dass es das, dass es viel verändert hat für sie und sie irgendwie anders durch die Welt gelaufen sind.
Aber es sind eben nicht alle oder es ist auch wieder eine Minderheit vermutlich, die genau das tut. Wie erklärst du dir das? Weil wir ja immer mehr irgendwie, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich das Gefühl dafür bekommen, dass es dieses Problem nun mal gibt. Also ne, wenn wir das halt auch mehr oder weniger in den letzten Wochen täglich in den Nachrichten nochmal in Erinnerung gerufen bekommen. Ja, wir haben manchmal das Gefühl, das ist ein bisschen wie der Klimawandel. Das ist zu wenig konkret. Oder warum beschäftigt sich dann nur ein kleiner Teil der Gesellschaft damit?
Naja, also ich glaube, also ich kann es nur vermuten, weil ich muss mich, seitdem ich denken kann, damit auseinandersetzen, weil ich damit auseinandergesetzt worden bin von anderen Menschen durch die unterschiedlichsten Dinge, die man erlebt. Aber ich kann nur vermuten, dass es oft genau damit zu tun hat, dass es einen nicht betrifft. Und also nicht unmittelbar betrifft quasi. Und man deswegen denkt so, okay, das ist ja nicht zwangsläufig etwas, womit ich mich auseinandersetzen muss, weil wenn ich rausgehe, da hat meine Hautfarbe noch nie eine Rolle gespielt oder meine Herkunft oder meine Religion. Das war für mich nie ein Grund, weshalb ich jetzt irgendwie negative Erfahrungen gemacht habe. Dann ist es vielleicht auch so, dass man sich damit keine Gedanken macht. Ich will auch gar nicht so tun, als würden wir nicht alle, wie gesagt, irgendwelche blinden Flecke haben. So, ich musste auch ganz aktiv darauf aufmerksam gemacht werden, wie es ist, als Mensch mit Behinderung durch eine Gesellschaft zu schreiten, die komplett darauf ausgerichtet ist, dass man gesund ist, dass man die Fähigkeit hat, selbst eine Kopfsteinpflasterstraße lang zu gehen und unterschiedliche Partizipationsmöglichkeiten einem verwehrt werden. So, aber ich glaube, wir müssen uns alle ein Stück weit auch mal auf den Weg machen, bereit zu sein, uns in die Lage von anderen Menschen hineinzuversetzen und uns zu fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Und das verlangt, glaube ich, das Entwickeln von empathischen Gefühlen und empathischen Auseinandersetzungen damit. So, und das ist so ein Stück weit, dass ich das, was ich mir wünsche für unsere Gesellschaft, dass wir alle mal versuchen, die Brille des anderen zu tragen, um zu gucken, wie navigiert man eigentlich durch die Welt, wenn man andere Voraussetzungen hatte, in denen man groß geworden ist, in denen man lebt. So, und es zerstört einige Menschen einfach die Tatsache, dass sie nicht akzeptiert werden als Teil dieser Gesellschaft. Das ist eine krasse Belastung für viele Menschen und es ist keine Lappalie.
Wie viel hat Sprache und Sprechen damit zu tun? Du hast eben angesprochen, dass man, wenn man Alltagsrassismus erlebt irgendwo, klar, was sagen soll. Inwiefern ist es wichtig, dass mittlerweile vielleicht auch wieder Dinge, da sind wir wieder bei der AfD, gesagt werden können, die vielleicht vor ein paar Jahren nicht hätten toleriert oder nicht toleriert worden wären, wahrscheinlich von einem großen Teil der Gesellschaft. Also und umgekehrt, also wie viel kann man durch Sprache auch auf dieses Problem aufmerksam machen? Ich denke jetzt so ein bisschen an das Innensternchen, was sich so langsam durchsetzt, was aber halt eine andere Baustelle ist. Aber gibt's solche Tools vielleicht auch in dem Bereich?
Total. Natürlich, weil, also ich habe neben Politikwissenschaft auch französische Philologie studiert und da setzt man sich halt auch mit Sprachwissenschaft auseinander und auch mit Sprache und inwiefern Sprache Gesellschaft formt. Und es ist natürlich so, dass, ich meine, Sprache ist unser Medium als Mensch, um zu kommunizieren. Und die Art und Weise, wie wir sprechen und das, was wir sagen, gibt natürlich oder stellt ein Stück weit immer dar, wo wir gesellschaftlich eigentlich auch stehen. So, und deswegen ist es natürlich nicht irrelevant, wie wir sprechen, welche Begriffe wir benutzen. Und vor allem ist es auch wichtig, gerade im Kontext von Rassismus, wurde Sprache ja verwendet, um eine Ideologie vorzubereiten. So, das heißt, wir haben Menschen in der deutschen Geschichte gehabt, die beispielsweise den Kolonialismus vorbereitet haben. Menschen wie Immanuel Kant, wie Hegel und so weiter, die mit ihrer Sprache, mit dem, was sie pseudowissenschaftlich erstellt haben, zu schwarzen Menschen eine Legitimationsgrundlage geschaffen haben, um den schwarzen Kontinent auszubeuten. So, das heißt, das machen wir ja alles mit Sprache. So, und von daher wissen wir auch, dass beispielsweise bestimmte abwertende Begriffe, Fremdbezeichnungen gegenüber schwarzen Menschen genau in dieser Zeit entstanden ist. Maya Yim, Katharina Orgüntoye und Dagmar Schulz haben genau ein Buch auch darüber geschrieben. Farbe bekennen nennt sich das, wenn man sich da an der Stelle auch weiterbilden möchte. Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. In den 80ern haben die das geschrieben. Da, wo sie genau dieses Phänomen beschreiben, wie es dazu kam. So, und dazu gibt es natürlich unfassbar viele Menschen, die auch dazu geforscht haben. So, und da wird genau davon gesprochen, warum das N-Wort problematisch ist, warum es damals halt auch ganz bewusst abwertend schwarzen Menschen gegenüber benutzt worden ist und es bis heute übrigens auch so ist. Mhm. Ganz viele Leute stellen sich immer und sagen, ich meine das ja nicht so und früher hat man das so und so benutzt. Wann war dieses früher? Mhm. Wann war dieses früher, als man schwarzen Menschen gegenüber rassistische Begriffe, Fremdbezeichnungen benutzt hat und es nicht problematisch war? Es war höchst problematisch, ja? Also von daher, und auch heute, ja, einige sagen immer so, ja, für mich hat das keine Bedeutung oder so. Ja, aber für die schwarze Person, schwarz übrigens Eigenbezeichnung, so, oder Afrodeutsch, ja, oder schwarze Menschen in Deutschland, so. Wir haben solche eigenen Begriffe geschaffen, weil wir ein Kontrapunkt haben mussten, eine eigene Benennung haben wollten, weil es halt weiße Menschen gab, die uns fremd bezeichnet haben, die uns degradieren wollten damit. Mhm. Und wenn man heute eine Situation erlebt als schwarze Person, dass man irgendwie beleidigt wird oder physische Gewalt erfährt und Menschen einem dann zeitgleich das N-Wort zurufen, ja, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie sich denken, ach, das ist ja kein problematisches Wort. Sie benutzen es bewusst verletzend. So, und dass wir in Deutschland im Jahre 2020 immer noch diese Diskussion darüber führen, ob man rassistische Begriffe benutzen soll oder nicht, hat maximal etwas mit Macht zu tun. So die Frage von wem lasse ich mir sagen, ja, also von der Minderheit soll ich mir sagen lassen, was die Mehrheit jetzt sagen darf oder nicht. Sprachpolizei, bla bla bla, political correctness, alles ganz, ganz furchtbar für die Menschen. Und es geht im Kern eigentlich nur um eins. Lasst uns doch einfach keine Begriffe benutzen, die uns verletzen. So, that's all of it. So, und wenn man nicht bereit ist, das zu tun, dann muss man sich ernsthaft die Frage stellen, warum man nicht bereit ist dazu. Wenn so viele schwarze Menschen seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten versuchen zu erklären, es sind abwertende, beleidigende Begriffe, die ihr geschaffen habt, um uns zu benennen. Und jetzt müssen wir euch wiederum erklären, warum es ein Problem für uns ist. That's crazy. So. Und ja, das ist so ein Beispiel von vielen anderen rassistischen Begriffen. Und wir sprechen dabei nicht nur, das bricht man gerne drauf runter, als würde es nur um ein Wort gehen. Es geht um Macht. Punkt.
Dahingehend hat die Black Lives Matters Bewegung schon ein Stück weit was geschafft.
Voll.
Also es ist zumindest also die Sprache oder das Sprechen oder Begriffe sind so ein bisschen ins Zentrum gerückt und wir haben angefangen darüber zu diskutieren, bis dahin, dass, weiß ich nicht, U-Bahnhöfe umbenannt worden sind. Mhm. Ist das ein wichtiger Anfang oder ist das nur so ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ich glaube, es sind immer alles Puzzleteile. Mhm. So, also ich würde mich nie mit irgendwas zufrieden geben. Also sagen, okay, jetzt wurde die eine Straße umbenannt oder diese Apotheke hier umbenannt und dann ist Rassismus bekämpft quasi. Und ich würde es aber auch trotzdem nicht banalisieren auf der anderen Seite und sagen, dass es nicht wichtig ist. Ich finde,
es ist ja verrückt, dass es nicht früher passiert ist. Ne? Das ist, also, dass man irgendwie, man steht dann vor diesem U-Bahnhofschild und denkt so, hä? Ja, das ist mitten in der Stadt. Ja. Das war ja immer da. Ja. Warum machen wir uns ja jetzt Gedanken drüber so und nicht irgendwie vor 10, 15, 50 Jahren oder was auch immer? Ne?
Aber das ist genau das, was du sagst, ist halt voll der spannende Punkt, weil es gibt halt schwarze Initiativen, die seit 15 Jahren dafür kämpfen. Das ist genau das Entscheidende. Also wir denken ganz oft, weil wir dann auf einmal medial mitbekommen, dass da eine Debatte läuft. Es gab einen Vorlauf von 15 Jahren, um zum Beispiel die M-Straße umzubenennen. Mhm. Ja? Es gab Vorläufe in so vielen Städten und Orten, um zu sagen, ey, wir wollen diese Denkmäler da nicht mehr haben, weil sie weiße Kolonialisten ehren, die schwarze Menschen ermordet haben. So. Diese Debatten gibt es seit Jahrzehnten quasi, aber jetzt war quasi so ein Moment, wo man dann gemerkt hat, es geht nicht mehr. Ja? Und auch mal, um ein Beispiel zu nennen, hier vor Ort, was mir hier passiert ist, ich bin in eine Gegend hier gezogen und da gibt es eine Apotheke, die heißt genauso wie diese eine Straße in Berlin, diese M-Straße.
Ja.
Und ich bin da mal reingegangen und habe dann halt einfach mal nachgefragt, was das eigentlich soll. So, und habe halt gefragt, so, ja, sag mal, ich komme hier rein, ich habe ein unwohles Gefühl, ich brauche Medikamente und will die einfach nur mal kurz kaufen, aber ich würde gerne einfach wissen, warum ihr das habt, so, warum ihr diese Apotheke immer noch so nennt im 21. Jahrhundert, so. Und dann meinten die halt so total allergisch drauf reagiert, so, ist das überhaupt nicht schlimm, das hieß schon immer so und das hat keine böse Bedeutung und so weiter. Da ist sogar auch noch eine schwarze Person sehr karikaturistisch dargestellt auch noch, ne, im Eingang und so weiter. Und ich so, ja Leute, aber es ist doch halt einfach, ich finde das komplett durch, so. Wäre es nicht an der Zeit, das einfach mal zu ändern, so. Und die haben so eine krasse Abwehrschlacht geführt da, ne, und das haben sie mehrere Menschen in die whatever angesprochen. So. Und jetzt, vor ein paar Wochen, sehe ich auf einmal den Inhaber dieser Apotheke in der Zeitung und sagt, wir ändern diese Apotheke um, weil das geht nicht mehr. Und ich war so, are you kidding me? So, also ich finde es das gut, dass das passiert. Ne? Aber dieses dann, sich dann auch noch so feiern zu lassen, sich also da, wo ich dachte so, wow, so wie viele Menschen haben dich wahrscheinlich seit, ich glaube, bei mir sind es drei, vier Jahre her. Mhm. So, ich habe dann einfach für mich die Entscheidung getroffen, okay, alles klar, Bruder, dann kaufe ich keine Medikamente mehr bei dir.
Ja, gut,
so, klar. I don't care, so, weil 3 Meter daneben gibt es halt auch eine Apotheke. Aber das sind halt so Debatten, ich will damit nur sagen, diese Debatten haben so oft von Einzelpersonen, von Initiativen, von Verbänden, von Parteien stattgefunden und die Leute haben darauf bestanden, dass es nicht schlimm ist. Und jetzt haben sie quasi gemerkt, so der gesellschaftliche Druck ist so hoch, ich muss jetzt was tun.
Wir machen jetzt mal einen Cut und das fällt mir schwerer als in anderen Gesprächen, weil es ein sehr intensives Thema natürlich ist und ich merke auch, dass du für dieses Thema sehr brennst und viele spannende Sachen mir erzählst. Wir spielen jetzt trotzdem eine Runde vom Pferd. Mhm. Ich habe keine Ahnung.
Whatever that is.
Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich kann dir aber erklären, was es ist. Es ist ein Wahr- oder Falsch-Spiel. Das heißt, du kriegst jetzt drei Geschichten um die Ohren gehauen, die irgendwas mit dir zu tun haben. Whatever that means.
Oh Gott.
So.
Okay.
Was das jetzt genau heißt oder was das mit dir zu tun hat, das wird die Insa Backe dir erzählen. Die hat die Geschichten nämlich bei uns in der Deutschlandfunk Nova Redaktion vorbereitet.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Ja, bald ist Geburtstag. Jedenfalls für Leute, deren Sternzeichen der Skorpion ist. Und so viel können wir verraten, das gilt ganz besonders für dich, liebe Aminata. Der Skorpion ist das achte Zeichen des Tierkreises. Eigenwillig, stark und auch stolz sollen die Menschen dieses Tierkreiszeichens sein. Sie gelten als analytische und intelligente Individualisten mit einem ordentlichen Schwung charakterlicher Stärke und Furchtlosigkeit. Aber um Astrologie soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um Biologie. Zu großen Teilen jedenfalls. Wir beschäftigen uns nämlich mit tierischen Skorpionen in unseren drei Geschichten vom Pferd.
Okay, ich habe ja gesagt, die irgendwas mit dir zu tun haben. Ja. Das, naja gut, es ist ein kleiner Bogen, den wir hier schlagen. Aber kannst du was mit Sternzeichen anfangen? Ist das irgendein?
Überhaupt nicht.
Ja, gut.
Überhaupt nicht so ein Mensch dafür.
Das ist gut, dann brauchen wir uns noch nicht weiter drüber zu unterhalten. Da bin ich nämlich ähnlich unterwegs. Aber ich finde es natürlich immer ganz spannend, wenn Charaktereigenschaften dann irgendeinem Sternzeichen zugeschrieben wurden. Und ich merkte mich gerade auch nickend so, das passt ja irgendwie ganz gut zu ihr. Ne? So. Aber es ist Bullshit. Lassen wir das Entschuldigung für alle, die daran glauben. Ihr macht das, wenn ihr das mögt. Wir beschäftigen uns aber offensichtlich mit richtigen Skorpionen, also mit tierischen Skorpionen. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal in die erste Geschichte rein. Achso, ne, damit es klar ist, drei Geschichten gibt's. Eine ist falsch. Dein Job ist es herauszufinden, welche die falsche ist. Ich kann dir gerne dabei helfen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt groß von Hilfe sein kann, weil ich kenne die Geschichten eben auch nicht. Hier ist Geschichte Nummer 1.
In der ersten Geschichte geht es um den ebenso wunderbaren wie unauffälligen Bücherskorpion. Den gibt es auch in unseren Breitengraden. Er kann sich nur sehr, sehr gut verstecken, weshalb die meisten Menschen nichts von seiner Existenz wissen. In Biologenkreisen dagegen, bei Historikern oder sogar bei Imkern, ist er sehr bekannt. Im Internet findet man folgende Infos. Bücherskorpione bevorzugen eher trockene Örtlichkeiten. Man trifft sie unter der Rinde toter Kiefern, in Bienenstöcken, alten Vogelnestern, Stallungen, Schuppen und in unseren Wohnungen an. Ja, Bücherskorpione mögen menschliche Wohnungen, weil sie sich gerne hinter losen Tapeten und verstaubten Büchern oder in Akten aufhalten. Da können sie prima kleinere Tiere jagen, Staubläuse zum Beispiel oder Springschwänze oder auch Bettwanzen. Das klingt vielleicht alles klein und ungefährlich, aber auch die Bücherskorpione haben es faustdick hinter ihren Scheren.
Die Beute wird mit den Petipalpenscheren ergriffen und aus einer Giftdrüse in der Spitze des Scherenfingers wird etwas Gift injiziert. Dann wird das meist noch zappelnde Opfer zu den kleinen Mundwerkzeugen geführt und ein Loch in die Körperwand gebissen.
Durch das Loch in der Körperwand wird dann Verdauungsflüssigkeit in die Beute gepumpt und diese wird dann anschließend ausgesaugt. In Bibliotheken, Museen und herbarischen Sammlungen ist der Bücherskorpion häufiger anzutreffen. Da gibt es nämlich deutlich mehr zu futtern als in unseren Wohnungen. Und wo wir gerade beim Futtern sind, auch die Varroa-Milben findet der Bücherskorpion sehr lecker. Und damit ist er eine große Hoffnung für die Imker.
Ein Bücherskorpion erlegt und verzehrt am Tag bis zu 9 Milben. Die Experten sind sich daher sicher, dass man bei einem Bienenstock mit einem Volk von 50.000 Bienen lediglich 150 Bücherskorpione braucht, um die Varroa-Milben dauerhaft in den Griff zu bekommen.
Dazu muss man natürlich Bücherskorpione in ausreichender Anzahl züchten. Und dann kann es auch schon losgehen. Das war Geschichte Nummer 1.
Nee.
Das glaube ich nicht.
Ist das irgendein Themenbereich, mit dem du irgendwas anfangen kannst, so Biologie, Tiere?
Überhaupt nicht.
Gut.
Okay, ich bin so schlecht da drin, ich bin wirklich richtig schlecht da drin. Es gibt so ein, ja, egal, nein, also ich bin richtig schlecht da drin.
Also du bist keine Tier-Doku-Guckerin oder so?
Nee, überhaupt nicht. Ja. Also es gibt immer so eine Doku, die gucke ich irgendwie immer wieder mit meiner Mutter, da geht es um so Erdmännchen. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie so eine Doku,
die wir Weil die so putzig aussehen.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Hast du denn Gefühl irgendwie für diese Geschichte, die Bücherskorpione? Also du musst am Ende raten, ich frag jetzt nur, okay, ob die irgendwas mit dir gemacht hat.
Ob es die gibt, ist die Frage, oder?
Ja, ob die Geschichte wahr ist, ne? Keine Ahnung. Also,
drei Geschichten gibt es insgesamt, ne?
Ja, genau.
Dann tippe ich bei der ersten jetzt einfach mal mit ja.
Hör mal einfach mal, was die Nächsten so bringen. Wie gesagt, wichtig ist, was am Ende bei rauskommt. Mhm. Und ich hätte jetzt auch keine, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es klang jetzt irgendwie alles so wie ja, kann es geben, kann es auch nicht geben. Ich bin da bei dir. Geschichte Nummer zwei.
Für die Geschichte Nummer zwei werfen wir einen akustischen Blick auf einen Beauty-Trend der besonderen Art. Es gibt ja in der Welt des sich Aufhübschens quasi nichts, was es nicht gibt. In unserem Fall hat das natürlich mit Skorpionen zu tun. Mit Baby-Skorpionen. Mit toten Baby-Skorpionen. Aber von Anfang an, Skorpione sind in Mexiko eine Plage und im letzten Jahr wurden dort mehr als 1000 Menschen durch einen Stich getötet. Die folgende Idee entstand per Zufall, erklärt Nageldesigner Rocio Vidales. In Kooperation mit der Künstlerin und Skorpionliebhaberin Lupita Garcia probierte er das Design vor 3 Jahren erstmals aus.
Wir sind das erste Nagelstudio, das Skorpione auf Nägel bringt. Entstanden ist es, weil die Künstlerin Lupita Garcia nach Skorpionen verrückt ist und eine Ausstellung geplant hat, wo sie die Nägel präsentieren wollte.
Um das Ergebnis am eigenen Finger zu tragen, müssen aber erstmal einige der Spinnentiere ins Gras beißen. In einem ersten Schritt werden die hochgiftigen Tiere getötet und dann anschließend auf den Nagel angebracht und mit Gel-Lack eingeschlossen.
Die Methode ist umstritten und wird nicht nur von Tierschützern scharf kritisiert.
Auch Mediziner haben sich bereits eingeschaltet und vor dem Trend gewarnt, denn der Stachel des Skorpions enthält ein Gift, das es in sich hat. Sogar kleine, tote Babyskorpione tragen noch eine derartig hochgiftige Substanz in sich, dass sie starke Nebenwirkungen auslösen und im Einzelfall sogar tödlich wirken kann. Aber das schreckt die Fans von Nervenkitzel und optischem Reiz nicht ab. Mittlerweile ist sogar ein echter Hype daraus entstanden. Denn angeblich soll der extravagante Nagelschmuck sogar Glück bringen. Das war Geschichte Nummer 2.
Wirklich, meinst du es ernst?
Also ich sag mal so, ich hoffe bei dieser Geschichte, dass sie nicht wahr ist.
Ich glaube, sie ist wahr.
Ernsthaft, ja?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das mit Skorpion tatsächlich so ist, aber ich habe das schon richtig oft gesehen. Ich bin selber so ein kleiner Nagelfreak. Ich liebe es, mich mit meinen Nägeln auseinanderzusetzen und so Sachen zu machen. Okay. Von daher, ich habe schon ganz viele Videos gesehen, wo sich Leute ernsthaft so tote Tiere auf den Nagel haben.
Oh, come on, Leute.
Ja, deswegen würde ich, also ich weiß nicht mehr, was für Tiere das waren, ob es wirklich Skorpione waren und so weiter. Es kann sein, dass es... Also, selbst wenn es mit Skorpionen nicht stimmt, stimmt es definitiv, dass Menschen das halt machen mit toten Tieren. Deswegen würde ich bei der Geschichte jetzt auch mal auf ja tippen.
Okay, das allein, dieser Fakt, der erweitert, das ist eine Erkenntniserweiterung für meinen Horizont, dass es Menschen gibt,
die... Das ist richtig eklig.
Ja, okay, bitte, jeder so, wie er mag. Mhm. Geschichte Nummer 3.
Für die dritte Geschichte gehen wir in die Apotheke. Dass das Gift verschiedener Tiere schon sehr, sehr lange in diversen Kulturkreisen auch medizinisch eingesetzt wird, ist ja bekannt.
Bisher allerdings nur im homöopathischen Bereich. Für die Pharmaindustrie war es lange Zeit schwierig, für die Entwicklung von Medikamenten belastbare Studien durchzuführen, da es nicht genug freiwillige Probanden gab.
Bei Pflanzengiften ist die Testung unkomplizierter, da dort keine tierischen Proteinketten zum Tragen kommen. Die können sich nämlich im menschlichen Organismus deutlich fester verankern, als es bei pflanzlichen Gefahrstoffen möglich ist. Dadurch haben Gifte von Tieren eine toxischere Wirkung. Im Blick waren dabei vor allem Schlangengifte, Froschextrakte und das Gift des Skorpions. In den vergangenen 10 Jahren wurden aber auch hier neue Möglichkeiten geschaffen. Durch den Einsatz von computerbasierter Technik sind die Ergebnisse nun so genau, dass der ursprünglich schmale Grat der Wirkungsweise zwischen nützlich und tödlich auf breite Säulen gestellt werden konnte.
Seit 15 Jahren gibt es an der Medizinischen Hochschule Hannover eine Reihe von Langzeituntersuchungen, deren Ergebnisse nicht nur belastbar sind, sondern auch dazu geführt haben, dass große Pharmakonzerne ihre eigene Forschung vor rund 8 Jahren wieder aufgenommen haben.
Das Gift des Scorpius nigrius periculo, des schwarzen lateinamerikanischen Skorpions, ist dabei besonders begehrt. Denn es enthält das Enzym Chromatosin, das im menschlichen Organismus für eine schnelle Aufnahme der Wirkstoffe sorgt. Mit einem Preis von durchschnittlich rund 250 Euro für 5 Tabletten ist dieses Medikament allerdings bei den Krankenkassen nicht sonderlich beliebt. Das war Geschichte Nummer 3.
Komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Ja, jetzt bleibt mir ja nicht, also ich habe ja bei den anderen beiden schon Ja gesagt, jetzt bleibt mir hier nichts übrig, als Nein zu sagen. Wobei, ich finde, alle klingen irgendwie so, als könnten sie stimmen. Also vom Gefühl her hätte ich wahrscheinlich am ehesten gesagt, bei der zweiten Geschichte, dass sie nicht stimmt. Aber weil ich, wie gesagt, schon so Videos dazu gesehen habe, ich sag jetzt einfach mal, dass das nicht stimmt.
Es könnte natürlich auch so sein, dass die Insa sich hier einen wahren Teil genommen hat und eine Halbwahrheit daraus gestrickt hat. Ne? Okay. So von wegen, ich nehme mir diesen komischen Trend und dichte mir die Skorpione dazu.
Schon dazu.
Ja. Weiß ich nicht. Ja. Aber es könnte sein.
Ja.
Aber du bist eher bei der Apotheken-Medikamentgeschichte. Letztes Wort?
Ja.
Gut. Dann hören wir doch mal, was die Insa dazu sagt.
Hä? Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne?
Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Der Bücherskorpion in Geschichte Nummer 1 ist ein nützlicher Geselle. Und es gibt ihn wirklich. Er gehört zur Familie der Pseudoskorpione. Geschichte Nummer 2 ist nicht nur optisch für viele Leute eine Zumutung, sondern zum Entsetzen der Tierschützer auch wahr. Geschichte Nummer 3 dagegen nicht. Die Pharmaindustrie hat sich weitgehend aus der Forschung mit Tiergiften zurückgezogen. Derzeit sind deshalb fast keine Tiergifte in unseren Apotheken zu finden.
Alles richtig gemacht, Aminata. Herzlichen Glückwunsch. Aber ganz souverän hier durchgegangen. Ganz souverän hier. Bist du eigentlich immer schon so gewesen, wie du bist? Also wir kennen uns jetzt so ein Stündchen und ich lerne dich
als... Eine Stunde, genau.
Ja, genau. Ich kann dich natürlich jetzt komplett einschätzen danach. Nein, aber ich habe natürlich jetzt auch die politische Aminata kennengelernt. Ne? Aber da bist du sehr meinungsstark, sehr, sehr durchsetzungsstark, habe ich auch so das Gefühl. Du bist sehr enthusiastisch unterwegs. Und ich kann mir dich durchaus gut vorstellen, wie du auch in großen Gruppen ein Gespräch leiten kannst. Oder eben als Landtagsvizepräsidentin sitzt du ja auch da vorne und musst irgendwie den Leuten auf die Finger klopfen, wenn sie zu lange reden oder Quatsch erzählen. Ist das so eine Rolle, in der du dich immer schon gesehen hast, oder ist das irgendwas, was sich bei dir entwickelt hat und wo du früher gedacht hast, so Alter, nee, komm, vor Gruppen sprechen, lass mal lieber.
Ich glaube, dass ich schon immer so ein bisschen so war. Doch.
Was ja ganz cool ist, wenn du das dann jetzt irgendwie dann auch so, ja, ich sag
ausleben
mal.
Kann.
Ja, auch gewinnbringend einsetzen kannst, so, weißt du? Es ist ja ganz geil, wenn du halt irgendwie ja klar, ausleben ist vielleicht auch ein nettes Wort dafür. Ne? Nein, aber es ist ja insofern nützlich, dass du das bei deiner Mission ganz gut gebrauchen kannst und deinen Job einfach auch ganz gut gebrauchen kannst. Ne?
Das stimmt.
Gibt es irgendwas, was dich sonst noch interessiert als dieses Brennen für deine politische Arbeit? Gibt es eine Freizeitsaminata oder ein anderes Thema, was dich irgendwie ähnlich beschäftigt? Wahrscheinlich nicht. Ne? Mhm.
Doch, schon. Also ganz oft auch immer so ein bisschen in der Kombi zu den Sachen, die ich auch politisch bearbeite. Aber was ich einfach super gerne mache, ist Bücher lesen. Was ich super gerne mache, also so auch Romane, nicht unbedingt nur politische Sachbücher, auch Gedichte und so weiter. Das finde ich total nice, mag ich super gerne. Und was ich auch sehr gerne mache, ist sehr viel mich mit Musik auseinanderzusetzen. Das ist so eine Welt, in die ich ganz gut abtauchen kann irgendwie. Also von daher.
Ist wahrscheinlich auch nicht total unwichtig, oder? Wenn du jetzt, weiß ich nicht, aus irgendeiner stressigen Landtagsdebatte rauskommst oder mal wieder irgendwie, weiß ich nicht, frustriert, weswegen auch immer bist.
Ja.
Wenn du diesen ganzen Scheiß dann abends noch mit nach Hause nimmst und immer weiter irgendwie, ne, ist wahrscheinlich bei dem Job eh relativ, weil wie viel Freizeit hast du?
Ach, es ist immer schwierig zu sagen, ja. Ne? Das ist halt, also die Tage und Wochen sind voll so und auch die Wochenenden sind voll und man hat es ja selber so ein Stück weit in der Hand, wo man dann vielleicht auch mal, abgesehen von den parlamentarischen Pflichtterminen quasi, dann mal guckt, wo man frei macht. Aber also es fehlt halt nicht an Terminanfragen bei mir, so dass ich immer viel am Rotieren bin, aber ich versuche natürlich trotzdem, um einfach auch fit diesen Job weitermachen zu können, auch zu gucken, dass ich immer mehr, auch mehr Raum für Freizeit schaffe. Da muss ich echt sagen, dass ich das in den ersten Jahren jetzt, also ich bin jetzt seit 2017 Landtagsabgeordnete, dass ich das nicht ehrlich nicht hinbekommen habe. So, ja. Ich habe es ehrlich nicht hinbekommen, da wirklich einen Ausgleich hinzubekommen. Und ich habe aber einfach gemerkt, dass es wichtig ist, auch für die politische Arbeit an sich. Also nicht nur für mich persönlich, sondern auch, wie ausgelastet man ist, um dann halt auch wirklich überzeugend die Arbeit machen zu können. Und es nützt halt niemandem was, wenn man halt komplett K.O. ist, dann nach einer Legislatur oder so. Also das von daher, ich versuche schon mehr abzuschalten jetzt einfach, um Energie zu sammeln, auch für den Job und für alles drumherum. So,
so Aminata, was nehmen wir jetzt mit? Wir können alle was tun, wir können alle lesen, wir haben alle YouTube, wir können googeln, hast du eben gesagt, wir haben alle Instagram, sowas in der Richtung.
Es ist total witzig, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe einen Podcast mit einem Kollegen, Lasse Petersdotter, der bei mir in der Fraktion auch mit ist.
Ja.
Und unser Podcast heißt, das nehme ich mal mit. Und zum Schluss, weil das so ein klassischer Politikerin-Satz ist, so, ja, was kann ich ja mitnehmen oder ich nehme das mal mit und nehme das mit in die Beratung.
Da
so,
bin ich ja gar kein Politiker, ja Mensch.
ja, aber komisch. Und bei diesem Podcast ist es immer so, in den letzten 5 Minuten fragen wir immer, was hast du denn aus der Woche mitgenommen, Lasse? Und dann sagt Lasse seine 3 Sätze und dann sag ich, da fragt er mich, Amina, was hast du denn mitgenommen aus der Woche? So, und deswegen musste ich gerade sehr lachen, dass es genau der gleiche Abschluss ist.
Hey, dann bist du ja voll geübt. So. Hey, was hast du jetzt aus dieser Stunde, was haben wir jetzt, 20 mitgenommen?
Also ich, aber jetzt ist die Frage ein Stück weit anders gestellt, weil die Frage ist eigentlich, was ich mitgenommen habe.
Du hast völlig recht,
sondern
genau.
Was alle anderen mitgenommen haben. Die Frage ist dann frage ich dich mal, was hast du denn mitgenommen aus diesem Podcast, also aus dem Gespräch?
Und eine ganze Menge an spannenden Informationen auf jeden Fall. Ich habe eine sehr intensive Gesprächspartnerin kennengelernt und ich habe nochmal in Erinnerung gerufen bekommen, dass wir natürlich in einer Bubble leben, dass uns aber nicht daran hindert, dass wir auch uns einfach mal selber mit uns beschäftigen und dem Thema Alltagsrassismus und vielleicht auch so ein bisschen mehr für Öffentlichkeit sorgen können. Und da sitze ich ja schon auch mit am Hebel und dafür zu sorgen, dass vielleicht nicht bei solchen Veranstaltungen, wie du sie eben beispielshaft genannt hast, irgendwie eine Pressevertreterin anwesend ist. Aufmerksamkeit, also selber aufmerksam sein und vielleicht auch Aufmerksamkeit schaffen ist vielleicht, das sind vielleicht die 2 Worte oder 2 Sätze, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben, neben vielen anderen.
Ja, cool. Ja, ich nehme mit aus unserem Gespräch irgendwie erstmal, dass es mir total Spaß gemacht hat, dieses Gespräch zu führen, weil ich habe heute jetzt wirklich, also heute ist es nicht immer so, ich habe auch viele andere Themen, an denen ich arbeite, aber ich bin heute seit, ich glaube, 9 Uhr spreche ich die ganze Zeit über dieses Thema. Und ich habe
oh no, don't, das auch noch, ja.
Aber ich habe echt viele tolle Gespräche geführt heute. Von daher bin ich eigentlich total froh und gehe mit einem guten Gefühl in die letzten Arbeitsstunden, bevor ich ab morgen quasi dann 2 Wochen auch frei habe und Herbstferien habe.
Das klingt doch hervorragend, aber wir zeichnen dieses Gespräch am Freitag auf. Es ist 18 Uhr und 7 Minuten und du gehst jetzt in die nächsten Arbeitsstunden.
Genau.
Deinen Job möchte ich nicht haben, du.
Ich habe eben gerade sogar extra noch gesagt quasi, dass ich ab morgen frei habe, so. Weil ich ja weiß, dass es am Sonntag ausgestrahlt wird und wollte voll profimäßig sagen, ey, ab morgen habe ich frei, aber nun gut, du hast es selber zerstört.
Hey, fake, 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 ich bin gegen Fakes. Nein, alles fein.
Okay.
Aminata, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch, dir alles Gute.
Danke
und dann schöne 2 Wochen, die du frei haben wirst und bis zu einem nächsten Mal.
Super gerne. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.